Morgen.
Guten Morgen, konntest du es doch noch einrichten?
Ja, es tut mir leid, Schande über mein Haupt. Du weißt doch, ein Zauberer kommt nie zu früh oder zu spät. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Aber das war natürlich in diesem Fall nicht gegeben.
Sehr gut, eine Weltpremiere. Den Umständen geschuldet.
Genau. Ja, normalerweise bin ich ja schon immer pünktlich und verlässlich.
Und vergisst auch gar nicht, dass wir verabredet sind.
Ja, meine ganzen Routinen sind halt jetzt kaputt, ne? Durch diese Situation. Ja. Ich habe witzigerweise meine Schwiegermutter heute zur Arbeit gefahren und hier kurz danach nach hinten gehabt und ich habe dann gemerkt, ey, shit, ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag heute ist. Dann habe ich jetzt von meiner Schwiegermutter gefragt, du sag mal, was ist denn heute für ein Wochentag? Donnerstag. Und ich so, okay, ja gut, ich habe heute zwei Practice-Sessions. Ja, so.
Ja. Okay. Ja, ich glaube das. Also wenn mein Wecker dann um 5 Uhr klingeln würde jetzt immer und alles durcheinander ist dann muss er ja für die neue Wohnung, wenn die denn hoffentlich irgendwann fertig wird, für die Handwerker immer auf Abruf stehen, wenn die mal gerade Zeit und Lust haben, ne?
Ja, wo wir gerade bei Abruf sind, habe ich gerade wieder so eine tolle SMS bekommen. es ist ein Struggle. Nach meiner Zeitrechnung, also ihr Lieben, heute ist Donnerstag, wie ihr gerade schon erfahren habt, nach meiner Zeitrechnung müsste heute die Trocknung abgeschlossen sein. Das heißt also gestern spätestens hätte sich die Firma melden müssen, die diese Teile da wieder abbaut. Und auf mehrfache Nachfrage haben die immer noch nicht zurückgerufen. Das heißt also, es wird sich in meiner idealen Vorstellung wäre es so gewesen, die hätten die jetzt ungefähr jetzt, gerade wären die raus, diese Geräte, und ungefähr jetzt würden die Maler da eintreffen und anfangen, den Shit da wieder heile zu machen. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Das wird auch safe bis zum Wochenende nicht passieren. Das heißt, es kommen jetzt so oder so schon mal wieder 4-5 Tage drauf. Einfach nur, weil die nicht ans Telefon gehen. Ne? Das ist einfach Shit. Egal.
Willst du machen?
Ja, kannst ja machen, nix. Aber erzähl doch mal, was geht so bei dir gerade?
Ach, so alles gut. Wir haben schönes Feedback bekommen, unter anderem vom Mike. Der hatte uns geschrieben, mal wieder eine super informative Folge. Hab ja seinerzeit aus dem Motown-Workshop, der hat schon mal einen Bass-Workshop besucht, schon viele Tool-Tipps mitgenommen und dieses Update ist absolut Gold wert. Danke dafür. Mhm. Und ich habe mir auch gestern zumindest mal die Grundversion vom Polynom zugelegt. Mit den großen Zahlen und so ist sicherlich cool, auch für Practice-Sessions oder sowas. Und viele andere Sachen sind dann da noch hinter so einer Paywall und ich habe jetzt noch nicht direkt da die 99 Lebens-Lifetime-Gebühr oder ich weiß nicht, kannst du auch monatlich oder jährlich. Ich gucke erstmal, wie weit ich mit dieser 9,99 € komme. Mhm. Und das erscheint mir auch alles, was danach kommt. Der Typ ist wahrscheinlich selber Schlagzeuger, der die App kreiert hat, oder?
Ja, genau.
Okay, das merkt man dann auch so ein bisschen, also weil jetzt so zwei Metronome rechts und links im Bildschirm, wo dann 3 gegen 7 klicken oder was weiß ich, die brauche ich jetzt eher selten.
Die brauche ja selbst ich nie, weil ich ja auch kein Typ bin, der so den du so mit Ott-Zeug so richtig begeistern kannst. Ne? Also das ist einfach gar nicht meine Welt. Wo das für mich sehr mächtig ist, ist bei den, da mache ich sehr viel Gebrauch von, bei den sogenannten Playlist-Features, wo du sehr minutiös einstellen kannst, was in welcher Form wie umgeschaltet wird, und das lässt sich tatsächlich auch sehr leicht bedienen. Das heißt, wenn du Dinge üben möchtest mit einer Temposteigerung oder auch mit einer Tempoabschwächung oder auch rauf, runter und dann aber graduell plus x BPM oder Prozent, also das heißt, dass du immer so ein Fallback-Tempo hast, dann gehst du in die Belastung, dann gehst du wieder zurück auf das Fallback-Tempo, aber das Fallback-Tempo ist dann plus 1 BPM oder plus 2%. Also so ein Scheiß, und dann kannst du das auch rückwärts wieder zurück einstellen, ne? Also, und das passiert dann alles in Time und lässt sich tatsächlich, obwohl das jetzt erstmal in Erklärung komplex klingt, sehr leicht einstellen. Also so für alles, was mit Tempo rauf und runter zu tun hat, ist das einfach wirklich genius. Und wenn ich so mit unterschiedlichen Click-Patterns arbeite, also dass sich der Click-Track verschiebt aufs nächste 16. oder Gap-Clicks, da mache ich da auch massig Gebrauch
von. Ich fürchte, die Playlist-Geschichten sind auch dann erst in der größeren Version drin, aber da werde ich mal, weil das Ding ist ja im Prinzip auch noch ein Übetagebuch und so mit da drin. Genau. Ne? Und da habe ich dann so gedacht, na gut, dann kann ich auch das Lifetime-Ding, wenn das alles cool ist. Also man kann da so einen Monat mal alle Features testen umsonst. Wenn irgendwann mal Zeit ist, dann Test dich das mal. Genau. Ach nee, aber sonst alles schön. Schönen Unterricht gehabt, schöne Practice-Sessions, sonst lustige Stunden. Ich hatte eine sehr lustige Stunde mit Pia in Schweden, die dann sagte, du, ich habe gar nicht viel üben können, weil ich habe im Garten ein paar Bäume gefällt und war nur am Schleppen. Und dann sagst du auch kein Problem, Slappen war doch unser Thema gerade. Das war eine sehr witzige Stunde. Und ja, ich habe
gerade, wir brauchen ein Phrasenschwein.
Storyteller von Dave Grohl durch.
Ja.
Und sehr schönes Buch, auch wenn mir irgendwann die Glorifizierung von Alkohol und Drogen ein bisschen auf den Geist gingen. Also ich meine, Taylor lebt dann noch und er sagt dann im Abspann auch, ach, der Mann, für den ich mir eine Kugel einfangen würde und so.
Ja.
Ja, und dann, aber ich habe so an mehreren Stellen in dem Buch gedacht, naja, ob das jetzt immer so toll ist, dass das halt immer irgendwie der Jägermeister auf den Tisch muss und die gewissen Substanzen habe ich so, also vielleicht denkt er jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders, aber keine Ahnung. Also das war das Einzige eigentlich, was mich an dem Buch so ein bisschen zwischendurch zumindest ins Nachdenken gebracht hat. Also vielleicht auch, weil ich diese Woche noch hier Eckart von Hirschhausen, habe ich so eine coole Sendung gesehen über Alkoholabhängigkeit. So, und dass man das in Deutschland auch nicht besser hinkriegen wird, so hier Schwachsinn wie betreutes Trinken ab 14 oder so, weil du das nicht gegen die Bild-Zeitung und den DFB, der da halt davon lebt, dass die Alkoholhersteller da schön Sponsoring machen, gegen die wird man es eh nicht geändert bekommen, aber es war halt so.
Ich sag mal, die Waffenlobby der USA ist sicherlich unsere Alkohollobby. Das kann man schon, glaube ich, auf vielen Ebenen kann man da sehr viele Anknüpfpunkte finden. Und ich weiß, was du meinst. Es ist ja so, dass da immer ein ist es Parent Advisory Warnsymbol, dieses schwarz-weiße Ding. Das gibt's ja in dem Buch auch. Das sagt er ja direkt, ich glaube, ersten, zweiten, dritten Kapitel oder so, wo es um so Warm-up-Routine geht für einen Gig.
Das war im Hörbuch, glaube ich, nicht.
Dass er das keinem professionellen Musiker jemals empfehlen würde, so zu tun. Und der hat es auch mal in einem Interview gesagt, in einer dieser Saturday Night Shows irgendwie. Da ist er dazu befragt worden und sagte, actually, it's a beer und Jack Daniels oder so. Aber ich würde das keinem professionellen Musiker ernsthaft empfehlen. So.
Aber dafür kokettiert er mir in dem Buch da an 2, 3, 27 Stellen ein bisschen zu viel rum. Und wie Eckart von Hirschhausen da in dieser Fernsehsendung so schön gesagt hat, wenn du halt nicht mittrinkst, irgendwie, dann gucken dich alle komisch an. Und wenn du aber nachher ein Alkoholproblem hast, bist du ja selber schuld. So. Und das ist aber ein Gesellschaftsding, was wir hier nicht lösen
werden. Das werden aber wir heute und morgen nicht lösen. Das stimmt.
Das war auf jeden Fall. Aber hast du da eine generelle Routine, so gigmäßig oder eine Regel irgendwann mal aufgestellt oder so?
Ja, ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol bei Gigs. Also ich trinke mal ein Bier, aber auch das sehr, sehr selten. Ich habe das mal, als ich noch ganz, ganz jung und verdorben war, hätte ich beinahe gesagt, habe ich halt 2, 3 Mal so krasse Beispiele gehabt von Musikerkollegen, die da ja offensichtlich ein Thema mit Abhängigkeit hatten. Und dann dachte ich mir so, ich will das ja jetzt ein paar Jahre machen und ich möchte vielleicht funktionaler Alkoholiker, sagt man das so? Funktionsalkoholismus?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, das möchte ich nicht. Und dann war für mich eigentlich, Gig ist Gig und einen netten Abend haben ist einen netten Abend haben. Aber ich wollte so dann sagen, nee, dann bitte am liebsten gar nicht so. Und dann damit fahre ich eigentlich auch total super. Ich kann auch bei Gigs ohne das Bierchen eine super Zeit haben. Was so ansonsten die Pre-Gig-Routine angeht, das kommt natürlich super drauf an, weil ja meine Gigs, das ist ja bei dir wahrscheinlich auch ganz ähnlich, sehr unterschiedlich sind. Ja. Also ich habe jetzt am Montag so einen kleinen Unplug-Gig gespielt, da hatte ich eine Mini-Bass-Drum, eine Snare, ein Hi-Hat, ein Crash, ein Ride, keine Toms. Das war total schön, hat Spaß gemacht. Also ganz im Gegenteil zu der Story, die ich ein paar Minuten vorher gepostet hatte, mit den 2 neuen Bass-Drum-Fällen. Sozusagen mal einmal das gesamte Spektrum von Mini-Kit zu Double-Bass-Drum-Bude. Also ich würde sagen, bei mir macht es einen Unterschied, ob ich Material spiele, was für mich physisch anspruchsvoll ist. Wenn das der Fall ist, dann wärme ich mich tatsächlich ein bisschen auf. vor dem 14.3. werde ich mich aufwärmen.
Ja.
Um es ganz klar zu sagen. Ne?
Ja. Aber da lernt man ja auch dazu. Ne? Ich habe auch früher total immer so eine, ja, echt viel gespielt dann noch im Backstage und dies und das und habe irgendwann festgestellt, also eigentlich spiele ich viel besser, wenn ich dann noch mal eine halbe Stunde spazieren gehe oder so. Weißt du, gerade wenn du irgendwie 8 Stunden Auto gefahren bist oder Bus gefahren bist an dem Tag und die Jobs, die du bis dahin nicht zusammen hast, die kriegst du dann auch nicht mehr quasi drauf, ne? Und so dieses
Last-Minute-Ding. Ich habe eine Frage.
Ding, ja.
Es geht jetzt nicht um Üben, sondern es geht um Gelenke und Finger irgendwie auf Betriebstemperatur bekommen. Und ich mach's am Beispiel. Hab nämlich gestern in der Probe, da haben wir noch einen Song ins Programm genommen, der für mich als Drummer, für jeden Drummer, auf jeden Fall eine Herausforderung in Sachen Tempo und Kondition ist. So. Mhm. Und ich sag mal, das Bass-Äquivalent, könnte ich mir vorstellen, wäre sowas wie Dean Town. Wenn das der erste Song im Set wäre, würde sich da vorher schon ein bisschen warm spielen, ja. Ne?
Ja, auf jeden Fall. So, ne? Ich habe auch ein, so zwei Technikübungen, die hier fast jeder irgendwann im Unterricht mal mitbekommt, wo ich dann immer sage, du, ich habe ja viel so Tribute-Shows gespielt von ABBA, Motown, Jackson, was weiß ich. Und gerade die Sachen liefen bei mir relativ viel dann immer im Herbst und Frühjahr. Und dann bist halt in diesen Stadthallen und die Katakomben sind immer relativ kalt und der Backstage, weil Heizen halt teuer ist in so einem riesen Bunker. Und dann stehst du halt hinter diesem Vorhang, hast halt eine In-Ears drin und dann hast du da eine Stimme drauf, irgendwie Standby und bla, noch 5 Minuten oder so. Und dann stehst du hinter diesem Vorhang und hast eiskalte Finger, so, ne? Und dann musst du halt irgendwas machen, um die so ein bisschen warm zu kriegen, gerade wenn die erste Nummer jetzt nicht eine Ballade mit ganzen Noten ist, ne? Und dann geht der Vorhang auf und dann kommt so die Wärme und du denkst so, ah, nach 10 Minuten denkst du, ach, Kälte war doch nicht so schlecht.
Ja. Ja, achso, und vielleicht noch nicht unwichtig, das eine ist das rein physische, das mache ich aber nur, wenn wirklich Material gespielt wird, was physisch wirklich anspruchsvoll ist, mental bereite ich mich natürlich schon drauf vor, also so, ich gucke mal eben, was sind die ersten 2, 3 Songs auf der Setlist, dann gucke ich mir an, welches Tempo hat der erste Song von der Setlist und genau, je nachdem, wie konzertant es ist, wenn es so eine reine, ich sag das jetzt mal sehr unromantisch, Dienstleistungsmucke ist, dann ist das, hat das natürlich eine weniger hohe Intensität und Dringlichkeit wie eine Veranstaltung, die eher konzertant ist. Und bei der Konzertanten, wo ich dann wirklich ab Schlag 1 sozusagen mit einer eher hohen Intensität spiele, dann gebe ich mir schon mal das Tempo aufs Öhrchen irgendwie für den ersten Song, dass ich ab dem ersten Song auch sehr eingeloggt bin. So, ne, stell mir mal kurz vor, was, ne, also stell mir den Einzähler vor und die ersten 8 Takte dessen, was ich gleich spielen werde. Und dann mache ich so 10 Minuten vorher, dann kloppe ich noch ein paar dumme Sprüche, trinke noch ein Stückchen Wasser, gehe nochmal pinkeln und dann geht's los. So.
Ja, was du gerade meintest, geht da nicht mehr um Üben.
Nee.
In jüngeren Jahren habe ich das wahrscheinlich durchaus mal versucht, da noch schnell irgendwie die eine schwere Stelle noch besser hinzukriegen, weil sie einfach auch mit viel Üben im Vorfeld schwer geblieben ist. So, ne, weil man natürlich sich ja auch rantastet, was geht oder so, ne, beim Songmaterial oder auch bei eigenen Sachen. Und ja, wie du sagst, heute wäre das auch eher so ein mentales Ding, nochmal im Kopf durchgehen, so Achtung, da kommt dann die schwere Stelle und gibt's da was, eine schlaue Stelle, wo ich vorher die, falls man Noten hat, wo ich umblättern sollte oder solche Sachen geht man nochmal durch, so Sollbruchstellen, ne? Aber so, dass ich jetzt dann noch versuche, so Last Minute üben, weil das, irgendwann lernt man, dass das wenig hilft, so, weil wenn es dann nicht klappt, dann hast du ein Problem, so.
Ja, da hat Simon Phillips hat mal auf einer Masterclass auch irgendwie so einen Marking-Satz, den kriege ich jetzt aber leider nicht mehr so zu 100% zitiert gesagt. Er sagte, also am Gig-Tag brauchst du auch nicht mehr üben. Das ist eigentlich eher was für vorher. genau, ja, so ist das. So ist das mit dem Warm-up.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Hauptsache Grooved, unserem Podcast für alle Musikerinnen an Bass, Schlagzeug und anderen schönen Instrumenten. Und heute wollen wir zusammen erörtern und bauen für euch einen Bandbaukasten. Und ja, der Dustin hat ja, wie gerade schon erwähnt, geprobt gestern mit seiner neuen Combo. Und viele Fragen, die uns erreichen, sind halt auch so zum Thema, was brauche ich denn jetzt, um meine Band richtig an den Start zu kriegen? Oder wir hätten gern mehr Gigs, was sollen wir tun? Oder überhaupt all diese Sachen. Und wir sammeln heute einfach mal, was braucht man denn, um eine Band vernünftig an den Start zu kriegen? Sei es jetzt einfach im Hobby, semiprofessionellen Bereich, wo man einfach nur raus will auf die Bühne. oder auch später, ich sag mal, in etwas größerem Rahmen, dass da auch ein paar Euros am Ende überbleiben. Und ja, wahrscheinlich muss man da generell ein paar Unterscheidungen treffen, oder?
Auf jeden Fall und das am besten direkt zu Beginn. Also ich füge den Punkt gerade nochmal meinen semi-professionellen Shownotes hier hinzu und habe das Ganze mal Gründungsprotokoll und Kommunikationsleitfaden genannt. Das ist zum Beispiel so, dass wir das mit meiner neuen Band haben uns getroffen, alle zusammen und haben dann mal einmal so eine Art Gesprächsrunde gemacht in einem netten Café, wo jeder mal so seine Do's und Don'ts runtergerattert hat. So. Ja, und dann haben wir geguckt, wo sind wir bündig sozusagen, ja, und gibt es irgendwo vorab gibt es irgendwo Dinge, wo wir eher nicht so auf einer Wellenlänge sind. Dann hat sich daraus ergeben, wo wir nicht auf einer Wellenlänge sind, zumindestens sprachlich in der Kommunikation, die gab es nicht, das ist schon mal dann gut, ne? Ich würde sagen, fast eine Grundvoraussetzung. Also klar war unsere Ambition, die sind ähnlicher Natur, unsere Ziele, Wünsche, Motivation sind ähnlicher Natur und dann haben wir uns letztendlich so auf ein paar Kernpunkte, also so ich im Grunde genommen so eine Art Werteversprechen gemacht, so, ja, das ist einfach, also ich gebe ein Beispiel, keine unvorbereiteten Proben. So, wir haben alle, wir spielen alle Musiker in der Band, spielen auch mindestens noch in einem, eher in zwei oder drei anderen Projekten. Sehr, also alles sehr umtriebige Leute und nichts ist schlimmer als Zeitverschwendung. So.
Ja.
Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem auch alle okay sind. Und ich kann jetzt nach, ich glaube, die erste Probe haben wir im August gehabt, kann ich jetzt so nach einem halben Jahr Erfahrung sagen, das funktioniert auch zu 100%. Also das ist das so klar und strukturiert, habe ich es immer wieder mal phasenweise gehabt oder mal eben für so ein Kurzprojekt, aber jetzt dann doch über einen längeren Zeitraum, dass dann die Dinge, die auch auf der Agenda stehen, wirklich durchgebracht werden. Das passiert da tatsächlich und das, glaube ich, hängt ganz stark damit zusammen, dass wir von Anfang an gesagt haben, so, das sind unsere Koordinaten, ja, und wir erinnern uns alle brav gegenseitig, wenn wir mal dazu neigen, da ne, von abzuweichen. Ne? Und das ist, glaube ich, wenn man eine Besetzung, das ist, muss man ja auch immer ein bisschen gucken, wenn man die Besetzung direkt zusammen hat, das war in dem Fall gegeben, also bevor wir dieses Gespräch geführt haben, haben wir erst die Leute zusammengesucht und als klar war, okay, Positionen sozusagen sind verteilt, dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt. Die Realität ist ja oft, es gibt zwei, drei Leute, die spielen schon ein bisschen länger zusammen und die haben, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, im Grunde genommen diese Art von Gespräch schon ein paar Mal geführt und dann kommt eine neue Person von extern hinzu und dann ist es im Grunde genommen wie in der Ampel-Koalition, nachdem denen alles um die Ohren geflogen ist, hätte man ja eigentlich nochmal nachverhandeln müssen, ne? Also Stichwort Ukraine-Krieg. Hat man dummerweise nicht gemacht. Das Ergebnis ist jetzt bekannt.
Boah, so, jetzt, ne? Boah, ich hab den ganzen Morgen mit mir gerungen, ob ich heute über Politik sprechen will, nachdem was gestern passiert ist und jetzt, aber nee.
Nein, müssen wir nicht. Aber das, ne, das ist ja griffig, ne? Also da sind sich ja wahrscheinlich alle einig, es wäre clever gewesen, nach diesem Beginn dieses Krieges zu sagen, stopp, nichts von diesem Vertrag ist noch erfüllbar gerade unter den Gegebenheiten, das muss nochmal nachverhandelt werden, sonst ist eigentlich Bullshit. So, ne?
Ja.
Das hast du ja oft in der Bandsituation, dass es dann vielleicht schon zwei, drei Leute gibt, die schon am Start sind und schon länger da auch Zeit und Energie reinstecken und sich dementsprechend auch schon was gebildet hat und dann kommt noch eine Person, eine neue hinzu und das ist auf jeden Fall oft eine Herausforderung und ich glaube, das sollte der erste Schritt sein.
Ja, genau und ich sag mal, für mich heißt das dann ganz oft oder hat in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren ganz oft geheißen, dass ich sehr offen kommuniziert habe oder nachgefragt habe, ja, klingt gut, interessantes Ding. Wie steht ihr zu Subs? Ich habe auch noch andere Verpflichtungen und ich kann euch nicht versprechen, dass ich 365 Tage im Jahr abrufbar bin und wie sieht das bei euch aus? Und wenn dann klar wurde, dass Leute dem Thema Subs sehr allergisch gegenüberstehen, auch wenn ich sage, hey, ich schick nur Leute, die es drauf haben und die sind auch gut vorbereitet, weil die Material von mir kriegen, was weiß ich. Und es soll für euch nicht heißen, dass ihr vorher 10 Proben mit denen machen müsst. Und wenn ich dann trotzdem gemerkt habe, so okay, da sind jetzt Widerstände, also da kommen die eher nicht drauf klar und dann hast du halt jedes Mal, wenn du an dem Termin nicht kannst, Theater, dann war das halt für mich ein No-Go. Ne? Genau wie solche Sachen, klingt gut und okay, das wäre dann aber jetzt trotzdem nicht ein Hauptprojekt, was komplett die Miete zahlt und ihr wollt aber zweimal die Woche proben, geht nicht so. Ne? Wird nicht passieren, nicht in diesem Leben. Und dass man da einfach für sich selber relativ klar hat, was will ich und was will ich nicht. Und ich hatte eigentlich gerade, als ich so in Unterscheidung gedacht habe, da hatte ich gerade so diese Schere, ich sag mal, eigene Musik, Cover oder Kunstdienstleistung, wie auch immer du das sehen willst, im Kopf. Und auch das ist ja eine Sache, also gerade wenn sich Bands erstmal so gründen, wir machen erstmal ein bisschen Musik zusammen, weißt du, dann spielt man ein paar Songs nach, dann hat man irgendwann so ein, zwei in der Band, die vielleicht mal ein paar Songideen mitbringen, hat man seine ersten eigenen Songs. Und ich sehe das auch immer in irgendwelchen Bassforen oder so, dann entstehen da heiße Diskussionen, dass für manche ja Covern irgendwie Teufelswerk ist, also so total albern halt. Ne? Ich meine, ja. Irgendwie haben die meisten ja so angefangen, die Stones waren im Prinzip eine Coverband am Anfang, was weiß ich, ne? Und aber trotzdem, wie du schon sagst, dass man da erstmal kommuniziert und das klar hat. Aber ja, ich denke mal, dass ja auch zum Thema Band und so haben wir ja auch schon Folgen gehabt. Das war das Thema vielleicht so, also gehen wir mal davon aus, ihr habt eine Band am Start und seid euch einigermaßen einig, was ihr wollt, so, ne?
Ja.
Und jetzt, ja, habt ihr, sagen wir mal, auch spielfertiges Material und jetzt geht's halt darum, wie erfährt die Welt von euch, wie könnt ihr die nächsten Schritte aus dem Proberaum rausmachen, wenn die Band und das Programm erstmal fertig sind?
Ja. Gut, dann ratter ich mal deine Shownotes eben drunter. Okay, der Andreas hat geschrieben, professionelles Branding. Oh Gott, Ralle freut sich. Ja, Logo und visuelle Identität, Bandfotos und Promomaterial, also Bilder, Videos für Social Media, Website und Booking-Anfragen. Ist Booking auch Anglizismen verdächtig?
Auf jeden Fall. Heute wird es sehr
Konsistenz auf allen Plattformen, gleiche Designs und Inhalte auf Social Media, Website, Merchandise, etc. Also, man kann das jetzt gut finden, schlecht finden, richtig schlimm, böse, wie auch immer, aber wir haben halt nun mal 2025 und die Welt funktioniert so. Und wer als Band, unabhängig davon, ob man jetzt Cover spielt oder eigene Sachen macht, wer da in den sozialen Netzwerken nicht präsent ist, findet nicht mehr statt. Außer ganz etablierten Acts, die schon seit 20 Jahren unterwegs sind und ein Booking-Netzwerk haben. Aber diese Booking-Netzwerke nutzen auch die sozialen Netzwerke, um Leute zu erreichen. Also das mag sein, wenn man irgendwo ist, sag ich mal, wo es über Dekaden schon läuft, dass da die Wichtigkeit niedriger ist, weil es halt schon eine sehr stabile Basis von Leuten gibt, die regelmäßig die Konzerte besuchen. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht die Regel, sondern eher die absolute Ausnahme. Und da ist klar, man muss stattfinden auf den sozialen Netzwerken. Ganz wichtig.
Ja, und das ist ja auch so, da hat die Medaille auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es nie so einfach gewesen, in den Handys sind grandiose Kameras drin, man kann quasi immer zu jeder Zeit Content festhalten und was raushauen von überall auf einem wirklich guten Niveau. Gleichzeitig gibt's aber natürlich ein unfassbar großes Grundrauschen, weil ja, es geht einfach alles in dem großen Brei unter, der da permanent gepostet wird. Und umso wichtiger ist es, so eine ja Identität und Wiedererkennbarkeit zu haben, dass man irgendwie ein Logo hat oder ein Bandfoto. Also ich habe zum Beispiel mal noch zu Studienzeiten haben wir eine Band gehabt, die hieß Latin Jazz Mafia. Und das war jetzt wirklich keine massentaugliche Musik. Also der Name steckt oder das Programm steckt schon im Namen. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, selbst bei, ich sag mal, größeren Jazz-Festivals oder so, wo wir eigentlich nur auf Bühne Nummer 17 irgendwie zum schlechtesten Tageszeitpunkt gespielt haben, dass wir aber im Programmheft mit einem Foto dabei waren, weil wir ein cooles Foto hatten. Und eben nicht dieses Jazzband stellt sich vor Backsteinwand oder so. ne? Ja. Sondern halt so mit Hut, Mantel, irgendwas und dann so ein bisschen gangstermäßig, halt Latin Jazz Mafia mäßig, so in so einem Halbkreis in irgendeinem schäbigen Hinterhof hier in Essen. Und der, ich hatte immer in meinem Daihatsu Koore, den ich damals hatte, diesem ganz kleinen Wagen, hatte hier hinten so einen alten Teppich drin, damit mir nicht alles kaputt reißt, wenn ich den einfach volllade bis unters Dach. Und den haben wir da auf den Boden gelegt, weil es geregnet hatte irgendwie. Ja. Und der Fotograf hat sich auf den Boden gelegt und uns von unten so hoch fotografiert und war ein cooles Foto. Und der Dustin guckt ganz irritiert.
Ja, ich höre den Postboten, aber er haut wieder ab.
Okay, der Postbote, keine, nicht schon wieder neue schöne Drumfälle.
Nee, ach Gott, ich muss noch neue Fälle für die Toms kaufen, aber das ist ein anderes Thema.
Ah, ja. Nee, auf jeden Fall, so ein cooles Foto zum Beispiel, also ein wirklich gutes Foto, das muss jetzt noch, also wie gesagt, die Umstände war, wir hatten jetzt kein großes Lichtsetup mit, das war das einfach aus der Spontanität und der Not heraus entstanden und irgendwie ein paar coole Klamotten, aber ein Foto, was sich unterscheidbar macht, so, ne, was irgendwie auch hängen bleibt, was vielleicht einen witzigen Aufhänger hat, weiß ich, also all solche Sachen, und das gilt natürlich für jeden Content, den man am Ende macht, dass das einprägsam ist, und dann kann man da ja doch eine ganze Menge eventuell mit erreichen, ne? Und eben, dass man gleiche Farben, gleiches irgendwas, so ein sogenanntes Corporate Design, also zumindest in Maßen sollte dann mal drüber nachdenken, dass man nicht 17 verschiedene Schriften auf einer Homepage hat oder auf jeder Plattform eine andere und dies und das. Ja. Das sind halt so Sachen, dass die Leute, wenn die was von dir sehen als Band, weil die sich vielleicht irgendwann als Fan so ein bisschen mehr interessieren, dass sie dann auch jedes Mal direkt raffen, ohne genauer hinzugucken, ach, das ist von denen so.
Genau, genau. Und da kann man sich ja auch, wenn man jetzt niemanden in der Band hat, der es kann, vielleicht hat ja jemand ein Partner oder eine Partnerin, die irgendwie was mit Medien macht oder jemanden kennt von der Uni, da sind ja Menschen auch immer sehr unterstützend oft. Also dann, jeder kennt jemanden, der eine gute Kamera hat, und jeder kennt jemanden, der irgendwie cool fotografieren kann. Und wichtig ist, dass man aber auch da ins Tun kommt. Also ich habe meine Band gespielt, die haben wirklich 6 Jahre, ist keine Übertreibung, sondern eine faktische Zahl, 6 Jahre diskutiert über ein Bandfoto. Ich hätte einfach ein, egal welches Bandfoto genommen und das dann genutzt für 6 Jahre. Aber naja, gut. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich möchte gar nicht jetzt die Punkte abmildern, die du genannt hast, aber ich möchte ein bisschen kleine Warnung aussprechen. Man kann sich, je nachdem, wie so die Persönlichkeitsstrukturen in der Band verteilt sind, auch da sehr schnell verrennen in komischen Perfektionismusschleifen, die dann aber, ja, überhaupt nicht zweckdienlich sind. Ne?
Also dann ist better than perfect. Ja, ne? Also genau. Garantiert. Und das gilt auch für alle Sachen. Wie stehst denn du dazu? Zwischendurch hieß es mal so, Homepage ist tot, braucht man nicht mehr. Man hat ja dann MySpace oder was weiß ich gehabt. Wie siehst du das heutzutage mit in Sachen Homepage, oder reicht irgendein Social-Media-Kanal?
Naja, ich würde schon eine Homepage machen. Und das ist ja heutzutage gar keine Arbeit mehr, ne? Also so ein One-Pager, ja? Also so eine Art Landing-Page, wo du dann auf die Kanäle, die es von deiner Band gibt, verlinken kannst, aber eben auch selber die Möglichkeit hast, ein bisschen zu informieren, und zwar auf deine Art und Weise, ohne irgendwelche Ablenkungsmanöver seitens des Meta-Konzerns, um dem Kind mal einen Namen zu geben.
Ja.
Das ist schon, glaube ich, unerheblich. Aber nochmal, also das ist in absolut ganz überschaubarer Zeit hergestellt. Und das lohnt sich aber trotzdem. Und das ist immer noch ein Ding. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Leute, die so Veranstaltungen buchen, sind ja in der Regel nicht 17, sondern eher so Mitte 30 oder älter. Und das strahlt immer noch eine ganz, ganz, ganz andere Seriosität aus. Also klar gucken die sich auch die Social Accounts an, ja. Aber wenn du so ein Visitenkärtchen hast oder irgendwie einen Infoflyer oder so, und es gibt einfach eine Band-URL, die Sinn macht, und nicht am besten noch so eine Band-E-Mail, keine Ahnung, können wir das schaffen @hotmail.com oder so ein Quatsch, ne? So, können wir das schaffen, ist jetzt mein Synonym für diese Folge, für die Punkband mit eigenen Songs. In Anlehnung an Bob der Baumeister. Also, ne, da vielleicht mal überlegen, ob man nicht doch pro Jahr die 1,99 € ausgibt, um info@könnenwirdasschaffen.de zu machen. Ne? Und dann hat man ja auch gleich die Domäne für die One-Page-Website. Also man muss jetzt da nicht eine Seite mit 80 Unterseiten machen. Also nochmal, ich rede da über einen One-Pager, aber meiner Meinung nach absolutes Muss. Genau, könnt euch ja mal von meiner neuen Band, die URL ist relativ leicht. tlt.band ist die URL. Also times like these, abgekürzt, .band. Und da könnt ihr euch einfach mal ein Beispiel angucken, wie das gerade aussieht. Das wird
Habt
jetzt
ihr da mittlerweile Hörbeispiele drauf?
Nee, aber ich habe ja extra für diese Folge.
Da war ich nämlich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich gedacht, der jetzt hier Bandseite, wo du gar nichts hören kannst.
Das stimmt gar nicht. Schockiert. Das stimmt gar nicht. Man kann was hören. Oben rechts müsst ihr den Lautsprecher anklicken. Dann könnte man etwas hören.
Ach, gut, dass du es sagst. Da war ich mir zu dumm. Oder ich habe nicht genau geguckt.
Genau, aber willst du, soll ich mal eins anmachen von der Probe?
Ja, mach doch mal.
Wie wild darf es denn sein? Hört jemand morgens zu? Ich weiß nicht, egal. Okay, ich mach mal ein.
Ja.
Zum Bleistift, ne?
Schönes Beispiel, ganz realistisch für die meisten, die zuhören. Man hört eine Band, die gerade alle wissen, wie man das Instrument richtig rumhält und dann.
Genau.
Nee, genau. Sehr fett, krass.
Ja. Ja, wer mehr davon hören will, vielleicht noch im Laufe dieser Podcast-Folge oder aber am 14.03. Sowas könnte da unter Umständen dargeboten werden.
Genau. Ich hatte vorhin ja gesagt, wir haben ja schon ein paar Folgen, mir ist gerade hier aus dem Augenwinkel noch aufgefallen. Folge 58, so strukturierst du eure Bandprobe. Also wenn ihr da noch hin wollt, so fett zu klingen wie das da gerade, dann könnt ihr euch die Podcast-Folge vielleicht mal geben.
Ja, danke für die Blumen. Danke für die Blumen. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, Hörbeispiele, Bandwebsite, können wir hier mal verlinken auch und so.
Videomaterial ist heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Weil, also, wir haben ja auch über Musik und KI schon gesprochen und da habe ich in letzter Zeit auch wieder in diversen anderen Musiker-Podcasts, ist das ja gerade so ein Thema.
Ja.
Ach ja, und am Ende läuft es immer darauf hinaus. Ja klar, gibt so Funktionsmusik, dass da irgendwelche komischen generierten Playlists sind, die von mir aus im Kaufhaus im Hintergrund laufen können.
Ja.
Aber identifizierst du dich da mit irgendjemandem? Hast du da, wir hatten die Nirvana-Folge mit Kurt, hast du da irgendwie das Gefühl, da singt jemand über deinen Schmerz, so wo du denkst, ey krass, hat der in meinen Kopf geguckt, wieso weiß der genau, was ich fühle oder so, ne? Mhm. Also selbst wenn die KI da das Beste aus solchen Songs zusammenmatscht, am Ende, wenn du den Typen nicht siehst oder die Frau dahinter oder so und die dir sympathisch ist und sowas, ne? Also ich glaube, dass Menschen am Ende dann auch wieder irgendwie bei echten Menschen landen und die auch supporten wollen, zum Beispiel, ne? Und da muss man sich, ich sag mal, ja, in einer gewissen Weise auch nahbar machen, dass man auch ein bisschen was preisgibt. Das ist immer so ein zweischneidiges Ding. Das sieht man dann bei großen Bands, wie schwierig das auch teilweise wird, ne? Aber die Leute einfach teilhaben lassen, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff, ne, dass man Ankündigungen rechtzeitig macht, wir sind dann und dann da und hier, was weiß ich, Song-Idee oder ne, je nachdem, wie man mit seiner Musik umgeht, ob man die erstmal so rausgibt, um Leute anzuziehen oder ob man die direkt verkaufen will. Also Interaktion mit den Fans, ne? Und das ist total wichtig. Und dann merkt man auch irgendwann, du brauchst ja gar nicht die krassen, also selbst im Profibereich, du brauchst ja nicht 10.000 Fans, du brauchst halt ein paar hundert, die sehr treu sind oder so, sage ich mal, wenn du jetzt in der regionalen Szene bist, ne? Oder ich habe öfter schon mal erzählt, dass wir damals mit der Anke Johansen Band irgendwie so im Fernsehen und so waren, weil wir eine der ersten Bands in Deutschland waren, die dieses Crowdfunding, was da noch neu war, gemacht haben. Und ich wusste echt nicht mehr, welchen Betrag wir da gemacht haben und so und habe vorhin mal gegoogelt und das ist tatsächlich bei Startnext auch noch online. Und wir haben damals über 3.500 Euro eingesammelt für unsere CD-Produktion. Und jetzt schätzt du mal, wie viel Supporter haben da Geld in den Topf getan für 3.500 Euro?
321.
34.
Krass.
So, findest du fünf, also ne, im Prinzip ein Huni pro Nase.
Ja, ist krass.
Stell dir das vor. Ob du, und die haben ja teilweise was dafür gekriegt, ne? Von Wohnzimmerkonzert bis Fanpackage, irgendwas, ne? Ist es völlig unrealistisch, 35 Leute bei 5 Bandmitgliedern zu finden, die auch vielleicht aus Family, Friends irgendwas bestehen, die dich so unterstützen wollen, ist nicht so abgefahren, wie es erstmal klingt, ne?
Auf jeden Fall.
das ist das, was ich immer wieder sehe, was am, du sagtest ja vorhin schon, jeder kennt jemanden mit einer guten Kamera etc.
pp. Ja, apropos, warte mal kurz, gute Kamera, ich habe es gerade schon in die Kamera gehalten. Jeder und jede haben so ein Teil hier, ne, so ein Smartphone.
Ja.
Und braucht ihr mir nichts erzählen hier, also wer ein zeitgemäßes Smartphone hat, was nicht älter als, sagen wir, 2,5 Jahre ist, und das ist egal, ob da Samsung, Apple oder Huawei draufsteht, die Kamera da drin ist ausreichend für Social Media Content. Und ihr habt ja die Tools. Also wirklich, da kann es eigentlich gar keine Ausreden mehr geben. Entschuldigung, ich musste diesen Rant einmal loswerden.
Ja, nee, super, ne? Aber die, also dieses direkte Netzwerk wird oft vergessen, ne? Und selbst wenn irgendwie Tante Ingrid jetzt gar nicht auf Heavy Metal steht, die kennt aber zufällig den Besitzer von dieser einen Geisterbahn, der diese Kirmesgeschichte hat, wo man sein geiles Video drehen kann oder so. Was weiß ich, ne? Also gibt's immer verrückte Dinge und dann muss man einfach offen sein und auch wirklich kommunikativ. Und ja, dann ergeben sich da total viele, viele Chancen. Und man muss vor allen Dingen auch so, ja, am Anfang zumindest in so einem totalen Yes-Mode sein, ne? Also auch gerade, um seine Musik unter die Leute zu kriegen, da spielt man halt am Anfang Gigs, wo man weiß, das wird Pay-to-Play, so, ne? Um mit einer anderen Band zusammenzuspielen und dass man da vielleicht wieder ein paar Fans kriegt. Und gerade auch jetzt, ich sag mal, wenn man als Band noch nicht so viel live gespielt hat, das hatten wir auch gerade in Andy Space Camp, da hatte jemand was von einer Probe gepostet, wo ich auch sofort wieder gesagt habe, super, weißt du, dann kommt so, ja, hier ist was von der Probe, aber hier und da könnte noch besser und so, wo ich dann gesagt habe, ist super, raus damit auf die Bühne, ihr lernt bei jedem Auftritt mehr als bei 20 Proben, so, ne?
Ja.
Und es bringt euch auch noch Kontakte etc., ne? Und das ist heute einfach auch total wichtig. Klar könnt ihr euch den ganzen Tag hinterm Rechner vergraben und tausende von Mails schreiben, aber mir hat mal jemand, der in einem ganz kleinen Café gearbeitet hat, die so 3 Konzerte im Jahr gemacht haben, der hat mir mal erzählt, dass die irgendwie 20 Booking-Anfragen am Tag kriegen und die haben ja gar nicht viel mit Musik am Kopf, die machen 3-mal im Jahr ein kleines Konzert, so, ne? Und das heißt, wenn man da durchstechen will, muss man auch hartnäckig sein und das auch den Leuten nicht übel nehmen. Die ertrinken einfach in Anfragen. Und wenn du wirklich was willst, musst du versuchen, auch da irgendwie vielleicht nochmal eine Google-Suche mehr zu machen, um eine Telefonnummer zu finden. Oder doch hinfahren, wenn es in der Nähe ist. Einfach mal ein Konzert besuchen in dem Laden und mit irgendwem da ins Gespräch kommen und sowas. Ne? Ja, also das oder eben sich mit anderen zusammentun, Gigtausch hatten wir letztens schon erwähnt, Wölfi hat mir erzählt, dass hier, Wölfi Jean, genau, die hatten sich ja bei unserem Bass and Drums Weekend kennengelernt, dass da jetzt der die ersten Termine, glaube ich, für den Gigtausch Deutschland-Luxemburg am Start sind.
Ach, da habe ich auch noch eine Success-Story mitzuteilen, wo du gerade sagst, Bass and Drums Weekend das letzte. Es ist nämlich so, dass der Thorsten heißt er, glaube ich. Ja, Thorsten und Britta haben sich gefunden und haben die erste Rhythmusgruppen-Jam-Session gemacht und es war ganz großartig.
Stimmt, das hat der Thorsten in der letzten Stunde gesagt, dass das bevorsteht. Da werde ich nächste Woche Bericht bekommen, denke ich.
Ja.
Also vernetzen, zusammentun, Synergien. Es gibt immer auch irgendwelche Leute, die halt gerne fotografieren und die total happy sind, wenn du die als Band so ein bisschen auf dem Laufenden hältst, wenn du in der Ecke bist und oder manchmal gibt's halt so abgefahrene Locations, da sitzt jemand im Publikum und zeichnet mit Bleistift so die krassesten Bandbilder während Auftritten, habe ich alles schon erlebt, also so Leute irgendwie sofort mit einem Visitenkärtchen irgendwie ein E-Mail-Newsletter. So wichtig, auch immer noch heutzutage, bei jedem Konzert irgendwie E-Mails einsammeln, um die Leute, die nach dem Konzert angefixt sind, beim nächsten Mal auch anschreiben zu können, wenn ihr in der Ecke seid. So, ne? Also so E-Mail-Geschichte, weil da ist eben nicht, hat Mark Zuckerberg jetzt gerade sein Geschäftsmodell geändert, weil er Donald Trump 25 Millionen schenken musste, um sich quasi zu entschuldigen, dass er den gesperrt hatte, das gestern passiert. So, dann sieht man deine Posts vielleicht auf einmal nicht mehr und du hattest dir so Mühe gegeben, so viele Follower zu sammeln, aber wenn du die E-Mail-Adressen hast, dann bist du selber derjenige, der am Knopf sitzt und die schicken kann.
Stichwort Owned Media.
Genau. Ja.
Also, ting, ting.
Sowas. Und das ist alles leider Gottes langfristig, muss man da denken. Aber wenn es kurzfristig einfach wäre, dann wäre ja auch langweilig.
Dann wäre ja auch langweilig, genau. Wie ich ja zum Beginn schon sagte, ne, wir leben im Jahr 2025. Es gibt super viele Möglichkeiten, aber man muss es halt auch einfach tun. Und ich finde, man muss es auch einfach tun. Und Frau ganz genauso ist eigentlich die Überschrift, wenn es darum geht, eine Band voranzutreiben. Also da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung jetzt aus dem letzten halben Jahr sagen, ich habe vergessen, wie viel Arbeit das ist. Wie viel Arbeit das ist. Es ist echt einfach unfassbar, wenn man so in Anführungsstrichen bei Null anfängt. Und obwohl wir das, was ich zu Beginn dieser Podcast-Folge schon angesprochen habe, wirklich ganz klar definiert haben, was wir wollen, was wir vor allem auch nicht wollen. Ja? Und dann haben wir auch ganz klar definiert, über welche Zeiträume wir da sprechen. Also ne, erste Show im ersten Quartal diesen Jahres. Das ja, scheint zu klappen. Genau. Und trotzdem, trotz dass alle sehr, also dass unsere Interessen und Motivation, dass das klar ist, dass wir auch in der Kommunikation klar sind und so weiter und so fort, es ist erstmal ein Shitload of work, so den Ball so langsam ins Rollen zu kriegen. Und das hatte ich echt vergessen. Also das letzte Mal, dass ich wirklich mit so einer Neugründung oder in einer Neugründung so involviert wäre, das dürfte locker 10-12 Jahre her sein. Bestimmt, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Und genau, das ist eine ganz spannende Erfahrung und das ist auch manchmal super frustrierend. So, ne? Also ich gebe ein Beispiel. Ich dachte aus meinem Erfahrungshorizont der letzten 10 Jahre heraus, okay, wir haben hier super, super Instrumentalisten und auch super Vokalisten. Das ist jetzt die Liste an zu bearbeitenden Songs. Okay, sagen wir mal, pro Probe 10 Songs müsste ja eigentlich klappen. So, das war, was mein Hirn gedacht hat. Und fair enough, in den ersten beiden Proben hat das auch sehr gut geklappt. Wir haben nicht 10 genommen, sondern so 7. Ne? Dazu muss man ja sagen, das sind ja jetzt auch keine Ich-spiel-3-Akkorde im Kreis-Songs. Ne? Das sind ja schon eher komplexere Stücke.
Ja, und ihr habt ja fette Endings und so. Das klingt ja wie geschnitten. Oder ich habe dich ja auch gefragt, wie kommt ihr denn nach diesem einen Break da nach der Stille alle wieder so fett zusammen rein und so. Also es ist jetzt was anderes als, ich sag mal, so der übliche Coverband-Auftritt, wo wir fangen zusammen an, kommen irgendwie durch und der Schlussakkord ist auch wieder zusammen. Das reicht uns. Da habt ihr ja ein bisschen höhere Ansprüche, ne?
Ja, genau, der Anspruch ist hoch und wie gesagt, die Stücke sind halt auch einfach komplexer und es ist jetzt nicht despektierlich der Top 40 Mucke gemeint, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel, keine Ahnung, Flowers von Miley Cyrus als jetzt das Beispiel, so, ja, da kommt man ja doch irgendwie durch, aber ich gebe mal jetzt ein anderes Beispiel, das war einer von den Songs der ersten Probe, ich mache nochmal so ein Hörbeispiel, wenn ich darf, einfach mal stellvertretend für einen Song oder so, wo es halt einfach eben nicht nur 3 Akkorde im Kreis sind. Und das muss man halt einfach auch üben, so, ne? Und also auch üben, auch wenn man das spielen kann, aber dass das zusammen schön wird. Und das hatte ich auch so ein bisschen verdrängt, will ich beinahe sagen. Und das so in Kombination auch mit dem hohen Anspruch und so. Genau, es hat einfach ein bisschen länger gedauert, als ich das ursprünglich angenommen habe. Und dann, was man auch immer dann noch einkalkulieren muss, in der Wintersaison werden ja alle außer mir krank, immer wieder mal. genau. Ja, das ist etwas, das muss einem einfach klar sein. Ne? Also der Punkt, den ich gerade gemacht habe, war, man muss es auch machen. Und es sind viele Aspekte, ne? Also neben der musikalischen Arbeit, so das ist das eine, also jetzt unabhängig davon, ob ich cover oder selber schreibe, sollte natürlich die wichtigste Aufgabe sein. Also die Arbeit am musikalischen Repertoire, das ist der Grund, warum wir das ja eigentlich machen. Ja. Das Problem ist, man muss es dann, muss ja auch darüber sprechen, damit man eben einen Fuß in die Tür kriegt oder auf die Bretter, die die Welt bedeuten.
Genau, und hier Thema starke Bühnenpräsenz. bekommst du halt auch nicht im Proberaum, sondern auf der Bühne. Ne? Es ist halt was völlig anderes. Wo habe ich das denn diese Woche noch gehört? Ach hier, Drum with Mike and Eddie, die haben doch in der Folge auch drüber gesprochen. Ist was völlig anderes, ob du im Proberaum irgendwas mit den krassesten Filz spielen kannst oder ob es dann irgendwann irgendwo drauf ankommt vor Publikum oder in einem Raum, wo jetzt die rote Lampe an ist. Und dann sagt der Produzent, ach ja, spiel mal ganz simpel hier 0815 Bumm Didi irgendwas. Ne? Und auf einmal ist es total kompliziert, weil da jetzt eine rote Lampe an ist. So, ne? Hatte ich Sonntag bei dem Radio-Ding auch wieder. Dann mussten wir noch so super leise spielen, also ganz anderes Spielgefühl mal wieder. Ja, und dann irgendwie dann beim letzten Song, die Redner waren vorher alle ein bisschen schneller, da mussten wir dann unerwartet noch ein paar Durchgänge hinten dran hängen, bis die Radio-Nachrichten sich quasi drüber geschaltet haben und so, und dann so da dann irgendwie ist, eigentlich ist es ja schon vorbei, und also da einfach die Konzentration hochhalten. Also man muss im Proberaum vorbereiten, total wichtig, und dann muss man da aber auch irgendwann raus, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt, eine Probe oder ein Gig bringt dann viel mehr als alle Proben der Welt.
Auf jeden Fall.
Und alle Punkte, die wir jetzt hier gleich vielleicht noch so nennen werden, sind ja wieder auch noch ein totaler Rattenschwanz. Wenn wir jetzt mal von so einem typischen Booking-Kit ausgehen, also was schicke ich einem Veranstalter oder bringe irgendwo vorbei oder so, eine Bio, hochwertige Fotos, Musik, was zum Hören, Optimalfall heutzutage auch was zum Gucken, also Videos, technische Herausforderungen, wenn es dann ein bisschen professioneller wird, schon so ein Bühnenrider, wer steht wo müssen wie viel Steckdosen hin, was weiß ich. Ganz wichtig, macht das von Anfang an, egal wie lächerlich euch das vorkommt, wenn ihr irgendwo im Café um die Ecke gespielt habt und habt euch mit dem Besitzer gut verstanden oder so, fragt den am Ende, ob der euch zwei nette Sätze Referenz schreibt irgendwie. So, ne? Mhm. Ihr könnt ja auch was Nettes im Gästebuch als Erste hinterlassen. Mhm. Wie schön es war, Ambiente, super Laden, Bier extrem lecker, was weiß ich. Ne? Mhm. Und dann fragt man mal im Nachgang irgendwann, ach übrigens, hier kannst du uns irgendwie einen netten Satz schreiben, so dass man, wenn man am Ende so eine Sammlung hat und dann werden die Gigs vielleicht ein bisschen größer und dann ist da irgendwann noch jemand von einer größeren Halle dabei oder was weiß ich, ne? Mhm. So dass als Veranstalter gerade heutzutage wird es auch immer schwieriger, da am Ende plus minus null rauszukommen. Das heißt, du brauchst auch mit einer Band, die du spielen lässt, ein gutes Gefühl, dass halt ein gut netter Abend wird, dass die Leute nicht doof sind und dass du im Optimalfall, wie gesagt, auch was verdienst oder da plus minus null vielleicht rauskommst. Und dafür wollen die halt zum Beispiel, was wir von mit Social Media gesagt haben, so lächerlich das ist, aber dass sie gucken, wie viele Follower du hast, ist eben für die auch teilweise eine Lebensversicherung, um an so einem Abend nicht böse miese zu machen, was langfristig so einen Laden halt gefährden würde oder so, ne? Und oder eben zu hören von anderen Veranstaltern, hey, die waren super, ne, die haben alles gegeben und was weiß ich, ne? Das sind schon wichtige Sachen, aber da hängt ja dann überall ein totaler Rattenschwanz dran. So, ne? Und also wie gesagt, wie du gerade sagtest, Bandfoto, 6 Jahre beim Bandfoto diskutiert, ne? Jetzt stellt euch vor, ihr wollt ein Musikvideo drehen oder eine Live-Performance filmen und so. Mhm. Das ist ja schon dann auch mit der Vorbereitung und den Proben dahin, die Leute, die das machen, etc.
Soll ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, plauder mal.
Ja, wir machen genau ja das am 14.3. Wir filmen ja die erste Show, damit wir weiter Material sammeln. Wir haben ja Anfang des Jahres diese Produktionsprobe gemacht, wo wir uns 2 Tage weggeschlossen haben und auch gefilmt und recorded haben, was das Zeug hält. Das war super, habe ich schon hier erzählt, super arbeitsintensiv. War aber auch gut, dass wir es gemacht haben, weil wenn du dich über einen längeren Zeitraum so wegschließen kannst, bist du einfach noch viel mehr im Thema drin, und das hat uns musikalisch, aber auch menschlich unglaublich gut getan. Also mal so einen Fokus Zeit zu haben, wo man keine Ablenkung hat und irgendwie auf die Uhr guckt und denkt, ja, aber in 2,5 Stunden fährt der letzte Zug oder so, das ist schon super. Und was diesen Rattenschwanz angeht, man möchte mal zum Beispiel eine Live-Aufnahme mit Video mitschneiden, ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Ambition und was man da so konkret vorhat. Aber ich kann euch sagen, das ist echt Arbeit. Und wenn man das nicht mit Geld, ich sag mal, zuschmeißen kann, dann ist es vor allem sehr viel Eigenarbeit und sehr viel logistisches darüber nachdenken und nochmal drüber nachdenken und nochmal drüber nachdenken. Ich bin dazu übergegangen vor einigen Jahren schon, dass ich, wenn ich so größere Projekte habe, wo so technische Sachen so passieren, ich gebe als Beispiel auch mein Schulkonzert hier 2022, da haben wir ja auch alles mit mehreren Kameras gefilmt und gleichzeitig auch gestreamt. Und ich habe mir das einfach visualisiert. Da gibt es unterschiedliche Apps für umsonst wäre Freeform für diejenigen, die Apple nutzen. Aber man gibt auch so in so umsonst Anwendungen, Miro Board heißt es, glaube ich, oder Figma geht auch umsonst. Und dann wirklich mal zu gucken, was ist denn hier überhaupt, was muss ich überhaupt alles bereitstellen, einmal an Material. Aber mit Material ist ja nicht getan. Es müssen ja auch Menschen sein, die es bedienen. Denn während ich auf der Bühne bin, kann ich schlecht eine Kamera bedienen und checken, ob da alles cool ist. Und dann kommt man, wenn man, also ich bin da eher immer ein visueller Typ bei so komplexeren Sachen, da kommt man relativ schnell von Höchstchen auf Stöckchen schnell fest, okay, das ist gar nicht mal so eben, wenn man sicherstellen will, dass das einigermaßen gut wird.
Ja.
Und da möchte ich echt Werbung machen für, schreibt euch Sachen auf, nutzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Google, das ist kostenfrei, organisiert euch in der Band, habt einen Drive-Ordner, macht ein Planungsdokument für große Projekte, wo alle reinschreiben können und lass es vor allem, also es ist natürlich in der Band immer so, dass es so eine automatische Rollenverteilung irgendwann gibt. Es gibt immer ein oder zwei Leute, die den Karren immer so ein bisschen ziehen und die anderen hängen sich meistens hinten ein bisschen dran. Aber es ist wichtig, da auch immer in die Kommunikation zu gehen und auch den Bandkollegen mal zu sagen, Leute, guckt da bitte nochmal drüber, weil kein Mensch kann an alles denken. So, ne? Also das ist super wichtig. Ne?
Ja.
6 Augen sehen mehr als 2 oder 8 ja. Augen oder 10. Ne?
Auf jeden Fall. So. Und Perfektionismus ist vorhin schon mal gefallen, das Wort. Mhm. Und das hört sich jetzt hier vielleicht auch für manche dann schon 3 Level zu weit weg an. Und man kann das nicht auf sich selber beziehen. Aber wir haben Folge 9, Perfektionismus für Musikerinnen. Mhm. Da könnt ihr mal reinhören. Da geht es zwar auch ums Spielerische. Das hat aber einen Bezug auf alles. Also am wichtigsten ist machen. So, und man kann es ja beim nächsten Mal besser machen. Ihr braucht sowieso irgendwann das nächste Bandfoto, das nächste davon. Und oft sind eben auch, also so bei Videosachen, ne, heutzutage einfach ein Handy irgendwo in die Ecke oder irgendeiner, also mittlerweile ist ja schon gang und gäbe, dass irgendjemand von der Band plötzlich beim Gig irgendwie, weil er gerade keine Pause hat oder so, über die Bühne läuft und so ein bisschen filmt und irgendwas. Mhm. Und das sind ja oft auch die Sachen, also das ist dann verwackelt und irgendwas, aber sind ja oft die Sachen, die Social Media mäßig die meiste Aufmerksamkeit erzielen, weil es halt so mitten aus dem Leben ist. Überhaupt nicht gestellt, irgendwie du erschreckst den Keyboarder, weil dem plötzlich das Handy von hinten vors Gesicht hältst, ne, und guckt einfach extrem lustig und dann guckt man ins Publikum. Ich habe gestern, was habe ich denn beim Joggen? Achso, hier den Cory Wong Podcast gehört und da war der Gitarrist Greg Koch und hat ein bisschen was so auch vom Songwriting Produktionsprozess und so und sagte halt die Songs, wo die Leute am meisten drauf abfahren in den letzten 20 Jahren, waren bei ihm ganz oft die Songs, die eigentlich nur so ach komm, wir haben noch nie zusammen gespielt, bevor wir jetzt an die Songs für die Platte gehen, lass uns doch mal Blues zusammen jammen, weißt du, und dann hat schlauerweise der Tontechniker heimlich mitgeschnitten und dann hört man sich das nachher an und denkt, ach, das war eigentlich ganz geil, komm, das packen wir doch irgendwie mit auf die Platte, ne, und ganz oft sind diese spontanen Sachen das, wo die Leute am krassesten drauf anspringen, weil eben heute auch alles so überproduziert ist und irgendwas und auch ein, also manchmal denke ich halt bei Promo-Videos, auch für Bands, die ich sehe, ich hätte lieber ein Video gesehen, was die Hälfte an Qualität hat und die Hälfte an Shishi, sag ich mal, aber aus einer echten Gig-Situation. Mhm. Weißt du, von mir aus mit ein bisschen schlechterem Licht und irgendwas, aber wo ich einfach auch sehe, wie geht's denn dem Publikum vor der Bühne, als jetzt irgendwie dieses total krasse, unnatürlich aussehende Ding auf einer riesen Bühne ohne Publikum davor oder so. Ne? Deswegen, ihr seid ja auch schlau, ihr macht das direkt beim Gig. So und aber auch so, wenn ihr jetzt in den Anfängen seid, müsst ihr ja gar nicht direkt 500 Leute vor der Bühne haben. So, das ist ja dann auch völlig okay. Ne? Dann filmt ihr halt die Gigs, die ihr spielt. Also es macht doch meistens keinen Sinn, sich für irgendwas auszugeben, was man nicht ist, weil Leute, die da auch als Booker oder als Veranstalter schon ein bisschen im Business sind, können das meistens auch ganz gut einschätzen. So, das heißt, die jetzt irgendwie völlig zu veräppeln, wird wahrscheinlich auch nicht klappen. So, ne? Ja.
Ja. Was Andreas sagt. Also, um es ganz griffbar nochmal greifbar zu machen, was ich gesagt habe, so mit Visualisierung und Gedöns, gerade beim Videomitschnitt, vielleicht sich vorher mal, das sollte man ja im Proberaum immer machen, so hinstellen, wie man das auf der Bühne macht und dann probiert man vielleicht schon mal mit dem Smartphone aus, wo denn eine coole Kameraperspektive ist und dann macht man sich dann eine Notiz, wo man das so hingestellt hat, weil das dann bei einem Gig mal eben so hinzustellen, geht natürlich auch einfach viel schneller, als wenn du während des Soundchecks anfängst, noch eine Kamera zu bewegen, um dann dieses Ausprobieren zu machen. Ne? Also vielleicht gibt es einen coolen Shot von hinten, wo man den Drummer angeschnitten irgendwie von, über die Schulter rüber die anderen Leute gut sieht, dann ein bisschen Publikum, sowas halt, ne? Also, dass man sich vielleicht mal ein paar Live-Mitschnitte von anderen Bands, die man toll findet, anguckt und da mal guckt, was nehmen die denn überhaupt so für Perspektiven, sich da ein bisschen Inspiration holt. Aber das sind Sachen, das meine ich mit, das an sich ist jetzt gar nicht so viel, aber das kumuliert sich natürlich an so einem Gig-Tag, also gerade wenn man es bei einem Gig filmen möchte, sehr schnell sehr viel auf, ne? Dann noch so dieser andere Fakt, dass ganz viele Kameras ja gar nicht x-beliebig lang aufnehmen können, ne? Aus entweder temperaturtechnischen Gründen oder zolltechnischen Gründen, wobei das, glaube ich, jetzt in der EU abgeschafft wurde. So, auch das sollte man vielleicht auf dem Schirm haben und mit bedenken etc. Also da gibt es halt super viele Stolperfallen und da lohnt es sich einfach, vorher Gedanken zu machen und nicht einen davon zu sagen, ach komm, also klar, man kann natürlich immer spontan irgendwie mit einem Smartphone was filmen und gut ist so, aber wenn man jetzt sagt, nee, wir planen jetzt den Gig und um den Gig herum planen wir eben auch diese Videoaufnahme und wir wollen mit dieser Videoaufnahme auf jeden Fall wirklich gutes Material sammeln, dann lohnt sich da jede investierte Minute. So, ja, das ist schon wichtig. Genau, und da sind wir so ein bisschen bei, also ich sag mal, die Punkte, die hängen ja alle miteinander zusammen, also professionelles Branding, starke Online-Präsenz, Presse, PR, also das ist ja immer das Material, was du halt aufnimmst, egal ob das jetzt nur Audio oder Audio und Video ist, und Audio und Video ist halt heutzutage auch Standard, also nur Audio hört sich doch ein Veranstalter nicht mehr an. Der will sehen, wie reagieren die Leute da drauf, wie sehen die Leute aus der Band aus, nicht auf einem perfekt gestellten Foto, sondern wie sieht's in der Realität aus. So, der will einen optischen Eindruck, einen audiovisuellen Eindruck haben und dann ist gut. So. Und die gucken sich auch keine 8,5 Minuten Promo-Videos an. So.
Nee, deswegen irgendwie so Snippets, ne, wo der eine Song so ein bisschen in den nächsten fadet, falls man eine Bandbreite hat, dass man das da ein bisschen zeigt oder so.
Genau.
Ne? Ja,
genau.
Und dann gerade als Band am Anfang auch immer erstmal lokal denken, ne? Also ja, es gibt lokale Radios, lokale Podcasts, lokale Online-Magazine und auch da Pressearbeit, ne? Also so die, sagen wir mal so, bei da gibt's Leute bei diversen Zeitungen, die sind halt froh, wenn die im Prinzip vorgefertigte Texte mehr oder weniger kriegen, wo die einmal kurz zwei Wörter umstellen und das dann als ihr eigenes Ding einreichen können bei ihrer Redaktion, da ein bisschen was für kriegen und ihr seid in der Zeitung. Das heißt, wenn man da gute vorgefertigte Texte hat und da auch einfach mal ganz blöd ein bisschen, so wie ich das auch schon in der Vergangenheit öfter gemacht habe, googelt, da muss man allerdings, wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert, überlegt mal, wie viele Bands es in eurer Stadt gibt und andere kulturelle Veranstaltungen, die alle in die Zeitung wollen. Da muss man schon einige Fehlschüsse einkalkulieren, bis man irgendwann mal durchdringt oder so, ne? Am besten ist da immer ein Kulturredakteur, einfach mal gucken in der Zeitung bei Artikeln, wo du so denkst, ach guck mal, das hätten auch wir sein können. Dann mal gucken, welcher Name steht da drunter, welcher Redakteur etc. Versuchen, das rauszukriegen. So habe ich das über die Jahre gemacht. Und auch den ein oder anderen Zeitungsartikel halt gelandet, weil das sind natürlich auch wieder, ist dann doch mal erstaunlich, auch diese Werbeblättchen, wo die Zeitung eigentlich nur dazu da ist, dir die Werbeprospekte in den Briefkasten stecken zu können. Das lesen doch auch erstaunlich viele Leute, weil es ja irgendwie jedem ins Haus, in den Hausflur geschmissen wird, ne? Also so regionale Sachen bei euren lokalen Radios, also hier bei uns gibt es so Sachen wie Ruhrcharts oder so, wo auch explizit lokale Musik gefeatured ist. Ich weiß, dass wir damals bei WDR 2 in irgendeiner Sendung waren von hier, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Dann gibt es Bereiche, wo Kultur gefördert wird, die Sparkasse, die ja vom Konzept her irgendwie Gewinn ausschütten muss, um lokale, was weiß ich, zu stärken. Da gibt es so Sachen wie Sparkassen-Sampler, wo man auf so einen Sampler drauf kann, vielleicht seine ersten Studio-Erfahrungen machen kann. Das den lacht, das kann so oder so sein. Aber ich habe da jetzt gerade wieder auch ein paar Schüler. Das ist für manche schon irgendwie ein Schritt und auch eine Sache, wo man ein bisschen dran wachsen kann. Man lernt auf einmal Leute kennen, hat wird auf einmal für irgendein Festival im Sommer gefragt, auf dem Stadtfest, was weiß ich, ne? Also einfach die Chancen sehen, auch wenn es heutzutage mit Sicherheit nicht einfacher geworden ist für Bands am Anfang.
Als du gerade Sparkassen-Sampler gesagt hast, musste ich, und meine Frau wird wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie die Folge am Sonntag hört, an dieser Stelle. Wir haben nämlich beide diese furchtbare Sparkassen-Geburtstags-CD in unserer Kindheit ertragen müssen, die dann immer morgens gespielt wurde, an unserem Ehrentage. genau, da ist eine ganz schräge, ich glaube, jetzt hätte ich fast gesagt Frank Zappa, nicht, wie heißt er denn hier? Der Frank.
Hä?
Bitte?
Nicht Rolf Zuckowski, nein.
Nee, Frank, wie heißt er denn, Mann? Ach. Ah, naja, auf jeden Fall macht er da alles Gute zum Geburtstag und
ah,
so.
Ja, ja, ich weiß.
Ach. Wie heißt der Typ denn?
Schnurri,
ne. Frank Zander, ne?
Ja.
Ja,
ja, ja, ja doch. Ja.
Zander, Zappa, das ist doch im Grunde auch ein ganz dabei.
Oh, okay, Social Media Clip. Zander ist hier das Band, wo hier das Plakat, was oft in Clubs auf dem Klo, ne? Das der Typ, der da auf der Schüssel sitzt, ne? Das ist Frank Zander, oder?
Genau. Ah, sehr gut. Ja, perfekte Insta-Story haben wir jetzt hiermit. Aber lass uns mal einen Kreis schließen da, ne? Ich meine, wir können jetzt ewig weiterreden. Also ich sag das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man muss es einfach machen und es muss einem einfach auch klar sein, wenn man an einen gewissen Punkt kommen möchte, passiert das nicht über Nacht. Und es ist ein langer Atem von Nöten. Das wären so meine, ich will gar nicht sagen destruktiven Punkte, aber es hilft ja auch nichts, zu sagen, das Gras ist grün und so. Also man muss es ist halt einfach wirklich viel Arbeit, aber der beste Tag, damit anzufangen, ist heute. Und der nächstbeste Tag ist morgen. Aber übermorgen wäre schon doof. Also gucken, vielleicht mal so eine Bestandsanalyse machen. Wo stehen wir gerade? Was ist schon gut? Aber wo kommen wir gerade nicht weiter? Und wenn man feststellt, okay, wir hätten gerne mehr Gigs oder wir hätten gerne eine andere Art von Gigs, dann mal ein bisschen weiter schürfen und gucken, woran liegt das? Okay, wie oft bewerben wir uns? Wie ist denn da so die Quote? Wir geben eine Bewerbung ab. Wie viele Rückmeldungen kriegen wir etc.? Okay, müssen wir also mehr Bewerbung schreiben? Könnte eine Antwort sein. Oder müssen wir vielleicht bessere Bewerbung schreiben? Ist unser Material gut genug? Oder erhoffen wir uns von einem neuen, besseren, aktuellerem Material, dass die Leute da mehr drauf anspringen? Ne? Und da kann man ja immer mal ein bisschen drüber nachdenken und von da aus dann schauen, okay, was ist jetzt so der erste Schritt, den man geht, um eben ja wieder den Zug aufs Gleis zu kriegen, wenn man das denn so sagen möchte. Das wären so für mich ganz hands-on. Einmal Bestandsanalyse machen, das ein bisschen durchsprechen und gucken, wo kann man was machen. Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, ne? Also Fotos sollten eigentlich eine Kleinigkeit sein heutzutage. Wie gesagt, da gibt es ja manchmal so ein bisschen zwischenmenschlich Schwierigkeiten. Aber auch da kann man sich ja sagen, hey, es wird ja nicht das letzte Foto sein, was wir gemacht haben für die Band. Und dann ist erstmal ein okay, also ein gutes Foto, technisch gutes Foto, mit dem alle erstmal leben können, ist ja besser als wir haben noch keins. So, ja. Also done is better than perfect, um das auch nochmal zu zitieren. Und mehr würde ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen wollen, außer nochmal auf die Shownotes auch zu verweisen. Der Andi hat hier wirklich eine ganz tolle Liste erstellt. Wenn eine Vorlage oder mal als Inspiration hier tlt.band, packt der Andi bestimmt auch noch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch mal so einen ganz einfachen One-Pager angucken, wie das aussehen könnte. Stichwort Webseite, Tools, die dafür zu gebrauchen wären, vielleicht nicht ganz uninteressant. Wenn es sehr kostenneutral werden soll, ist wahrscheinlich WordPress immer noch das günstigste, was geht. Und das ist mittlerweile auch sehr einfach zu machen.
Ja, und selbst wenn ihr jetzt alle sagt, wir können aber keine Texte schreiben, dann schreibt ihr das da rein und sagt, ChatGPT, mach mir da mal einen netten Text drauf.
Genau.
Also es könnte unter Umständen auch sein, dass die Zusammenfassung dessen, was in den Shownotes steht, dann ChatGPT auch durch ChatGPT gejagt entstanden wurde. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ja, ja. Genau, aber das ja, das wären jetzt erstmal so meine zwei Cents. Ergänze doch noch gerne, Andi.
Ja, das alles schön und gut, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. 11 Freunde müsst ihr sein und immer dran denken.
Ach so, Hauptsache Groove. Jetzt hätte ich fast gesagt, Hauptsache Kill, weil ich hier noch ein drittes Hörbeispiel hatte.
Komm, hau doch raus im Abspann heute.
Das wird ein super Städtchen.
Heute mal eine andere Outro-Melodie.
Okay, also 14.3., wenn ihr Bock auf sowas habt.